Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, guten Abend. Abschied von Agnès Varda, einer Regisseurin, die vieles anders machte und sich darin 6 Jahrzehnte lang treu blieb.
Dans les années 50,
um in den 50er Jahren Regisseur zu werden, musste man zunächst Lehrling sein, dann dritter, zweiter und erster Regieassistent. Mit 40 oder 50 Jahren wurde man dann Regisseur. Aber ich schrieb mit 25 einfach ein Drehbuch, ohne Assistentin gewesen zu sein, eine Filmschule besucht zu haben oder irgendetwas übers Kino zu wissen. In meinem Kopf sah ich plötzlich einfach diesen Film, der gut funktionieren würde.
Agnès Varda, im Alter von 90 Jahren ist sie gestorben. Gleich hier bei Fazit ein Gespräch mit der Autorin und Regisseurin Jutta Brückner. Die Alt-Right-Bewegung beherrsche den strategischen Einsatz sozialer Medien besser als viele andere, sagt Inke Arns. Im Hardware-Medien-Kunstverein in Dortmund hat sie am Abend eine Ausstellung zu den Identitären eröffnet. Und wir schauen auf gleich zwei Premieren an den Münchner Kammerspielen. Zum einen Vernon Subutex, Regie Stefan Pucher, und Femme Fatale, inszeniert von Philipp Kenny. 90 Jahre alt wurde Agnès Varda, die französische Regisseurin, die noch im Februar auf dem roten Teppich bei der Berlinale zu sehen war und dort ihren neuen Dokumentarfilm vorstellte. In Cannes beim Festival hatte sie letztes Jahr mit ihren Mitstreiterinnen noch einen Appell für die Gleichberechtigung von Frauen in der Branche gestartet. Ein reiches, ein intensives Leben, in dem mehr als 50 Filme entstanden. Sie hießen Vogelfrei, Das Glück oder Die Sammler und die Sammlerin. Sabine Wachs über eine Pionierin, die sich selbst so beschrieb.
Je suis une petite reine dans la marge du cinéma.
Eine kleine Königin am Rande des Kinos. So sah sich Agnès Varda selbst und diese Bezeichnung passte. In mehr als 60 Jahren Karriere hat die kleine, quirlige Filmemacherin mit dem Pagenkopf das französische Kino revolutioniert, ohne je nur einen Blockbuster produziert zu haben.
J'ai la spécialité d'être un peu.
Ich habe die Besonderheit, mich außerhalb der Norm zu bewegen, mit meiner Arbeit, am Rande. Und ich glaube, ab und an mögen Menschen diesen anderen Blick. Sie mögen es, besondere Filme anzuschauen. Schon ihr erster Film, La Pointe Courte, aus dem Jahr 1954, hatte all das, was war das Werk auszeichnet. Halb Dokumentation, halb Fiktion erzählt er die Geschichte der Beziehungskrise eines jungen Paares aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. 5 Jahre, bevor sich die Nouvelle Vague rund um Regisseure wie François Truffaut oder Jean-Luc Godard gründete, revolutionierte Varda schon das Kino. Ich bin neugierig auf das Leben und es ist interessant, neugierig zu sein. Ich betrachte alles um mich herum und finde Antworten. Wenn man offen ist, dann entdeckt man die kleinen Dinge, die dem Leben Würze verleihen. Man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ihre kleinen, feinen Beobachtungen, ihren Blick auf die Welt und auf die Menschen zelebrierte Varda in ihren Filmen. Ihr Film Vogelfrei handelt von einer Landstreicherin, die durch das winterliche Südfrankreich zieht und erfriert. Für diesen Film erhielt Varda 1985 als erste Frau den Goldenen Löwen in Venedig. Es folgten weitere große Auszeichnungen wie die Ehrenpalme in Cannes und schließlich, kurz vor ihrem 90. Geburtstag, der Ehrenoscar in Hollywood. Angelina Jolie hielt die bewegende Laudatio auf die wohl bekannteste französische Filmemacherin.
When she began, she did not just make films no woman had ever made.
Als Agnès anfing, drehte sie nicht bloß Filme, die vorher noch keine Frau gemacht hatte. Es waren Filme, die noch nie irgendwer gemacht hatte. Wenn man mit Agnès zusammen ist, dann hat man das Gefühl, die Luft im Raum hat plötzlich mehr Sauerstoff. Die Funken sprühen und du hast das Gefühl, alles ist möglich.
To feel that sparkle, that sense that anything is possible.
Noch mit knapp 90 Jahren drehte Varda ihren letzten Dokumentarfilm zusammen mit dem fast 60 Jahre jüngeren französischen Streetart-Künstler J.R. Für Augenblicke, Gesichter einer Reise ist Varda zusammen mit ihm in seinem Fotomobil durch Frankreich gefahren.
J.R. erfüllt mir meinen größten Wunsch. Er fotografiert die Gesichter der Menschen, denen ich begegne, damit ich sie niemals vergesse.
Agnès Varda besaß eine unglaubliche Energie. Die Quelle ihres Elans war ihre Begeisterung fürs Kino und ihr Lebensmotto, das sie in ihrer Dankesrede für ihren Ehrenoscar im Jahr 2018 verraten hat.
I feel that between weight and lightness,
Wann immer ich mich entscheiden musste zwischen Gewichtigem und der Leichtigkeit, habe ich mich für die Leichtigkeit entschieden. Das fühlt sich an wie Tanzen. Ich tanze den Tanz des Kinos.
I feel I'm dancing. The dance of cinema.
Sabine Wachs über die verstorbene Regisseurin Agnès Varda. Und über sie sprach ich vor der Sendung mit der Autorin und Regisseurin Jutta Brückner. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Brückner, wir haben es gerade gehört im Beitrag. Agnès Varda hat sich selbst als die kleine Königin am Rande des Kinos beschrieben. War sie wirklich nur eine kleine Königin?
Ich glaube, sie hat das sehr genau gesehen. Denn was man heute so gelesen hat in Nachrufen, war, ich will nicht sagen aufgebauscht, das stimmt nicht. Aber sie war nicht das Zentrum der Nouvelle Vague. Sie war sehr eigenständig, aber mit ihren Themen, mit ihrer Person und auch als einzige Frau, das muss man dazu sagen, war sie doch eher am Rande dieser großen und wichtigen Bewegung des französischen Films. Sie war ein bisschen ihrer Zeit voraus, allerdings nicht so, wie ich mal gelesen habe, sie sei die Großmutter der Nouvelle Vague gewesen. Aber sie hat sehr früh etwas gemacht, was damals im französischen Film nicht gemacht wurde und was die Nouvelle Vague dann ausgezeichnet hat. Das war eine Hinwendung zur Wirklichkeit, ganz egal, ob man nun Dokumentarisches auch in Spielfilme eingefügt hat oder ob man Formen erfunden hat, wie besonders Godard es gemacht hat. Eine Art der Filmerzählung zu schaffen, in der die Wirklichkeit selber zur Sprache kommt, maskulin, feminin zum Beispiel. Das waren solche Filme, die waren für die Zeit völlig neu, denn man war eigentlich daran gewöhnt, dass geschlossene Erzählungen in fiktiven Räumen, meistens noch im Studio mit schweren 35mm Kameras gedreht worden waren. Mhm. Und da hat Agnès Varda ein Statement gesetzt mit ihren ersten Filmen.
An welchen Film mussten Sie heute zuerst denken, als Sie vom Tod Agnès Vardas gehört haben, Frau Brückner?
An zwei Filme. Das war einmal Le Bonheur, ein sehr früher Film. Und dann war Sans toi, ni loi. Ein, Gott ja, wenn man sagt, ein später Film, das hört sich von heute etwas merkwürdig an, der ist aus den 80er Jahren. Beide Filme haben mich tief beeindruckt. Le Bonheur war der erste, den ich von ihr gesehen habe. Und es war geradezu revolutionär, die Art und Weise, welche Geschichte sie erzählt hat und auch wie sie sie erzählt hat. Ein Familienglück, alles ganz wunderbar. Der Mann offensichtlich sehr begabt, mit zu viel Liebe könnte man fast sagen ausgestattet, hat dann noch eine Parallelgeschichte mit einer anderen Frau und es scheint alles ganz wunderbar zu laufen und dann stirbt die erste und mit der zweiten geht es dann ganz genau so weiter, wie es mit der ersten angefangen hatte. Ein Glück ohne Fehl und Tadel, nur dass die Frau ausgetauscht worden ist.
Ja, das hat vielleicht auch mit einem Satz zu tun, den wir eben im Beitrag gehört haben, als Agnès Varda nämlich von sich sagte, sie hätte sich immer für die Leichtigkeit entschieden, wenn man sich entscheiden musste, ob leicht oder schwer. Eine Geschichte, die an der Oberfläche leicht klingt, aber eigentlich so leicht gar nicht sein kann.
Das ist die perfekte Beschreibung von Le Bonheur. Sie hat dann diese Leichtigkeit nicht immer durchgehalten. Sans toi ni loi ist an keiner Stelle leicht. Es ist ein sehr harter Film, besonders für französische Verhältnisse. Die Geschichte einer Außenseiterin, die als Streunerin durch den südfranzösischen Winter zieht und die ein ziemlich schlimmes Ende in einer Art Jauchgrube findet.
Sie sind ihr persönlich ja auch begegnet, oder?
Ich bin ihr zweimal begegnet und zwar einmal in Berlin, da hat sie den Konrad-Wolf-Preis bekommen und ich kam zu dieser Veranstaltung in kleinem Rahmen leider etwas zu spät und als ich die Tür aufmachte, sah ich einen Raum, der war nur von ein paar Kerzen erhellt, sonst war alles dunkel. Schemenhaft sah ich die Leute. Ich erfuhr dann, als ich mich dann erstmal setzte, dass Agnès für alle, die mit ihr am Tisch saßen und dieses Mahl zelebrierten, kleine Geschenke aus Paris mitgebracht hatte. In einem Riesenkoffer. Es wurde Stückchen für Stückchen ausgepackt.
Das hört sich wunderbar an.
Und ein zweites Mal, da hat sie mich fast ein bisschen gerettet, muss man sagen. Ich war mit einem eigenen Film in Spanien, in Madrid. Und dieser Film war sehr ungewöhnlich. Und man merkte, das Publikum wusste nicht so ganz genau, was es mit diesem Film eigentlich anfangen sollte. Und als sich keiner zur Diskussion meldete, meldete sie sich und sagte ganz autoritär, fast dogmatisch, dieses ist ein interessanter Film in der Nachfolge des deutschen Expressionismus, gesehen durch die Augen einer Frau. Ausrufungszeichen.
Mhm. Danach haben Sie ihr was geschenkt.
Nein, sie war dann weg. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber da gab es ein paar Leute, die wollten dann mit mir reden und dann war sie weg und dann, ich musste am nächsten Morgen auch abfliegen, also haben wir uns verpasst.
Professor Jutta Brückner, Autorin und Regisseurin über die im Alter von 90 Jahren verstorbene Agnes Varda. Frau Brückner, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Einmal im Jahr veranstalten die Münchner Kammerspiele eine Tour de force durch den aktuellen Spielplan. Mehrere Inszenierungen an einem Abend und das ein ganzes verlängertes Wochenende lang. Über zwei wollen wir sprechen. Gestern die Uraufführung Das Leben von Vernon Subutex nach dem Roman von Virginie Despentes. Und heute Abend Femme Fatale, eine Betrachtung des ländlichen Lebens von Philipp Ken inszeniert. Christoph Leibold ist unser Kritiker. Dieser Philipp Ken ist für seine eigenwillige Ästhetik ja bekannt. So ein Bildmensch, auch einer, der offenbar mit ordentlich Humor ausgestattet ist. Hat sich das heute Abend auch bestätigt?
Ja, das trifft doch erst beides zu. Es ist ein wahnsinnig witziger Abend, streckenweise sehr komischer Abend, auch ein kluger Abend. Und das Bild, das hier entsteht, ist ein Bild, das erst eigentlich noch gezeichnet werden muss. Aber es ist sehr bildhaft. Es ist zunächst ein weißer, leerer Raum. Da liegen nur ein paar Strohballen herum. Land deutet sich an, Landidylle. Es ist erstmal einer dieser Räume, in denen alles geschehen kann, aber auch nichts passieren muss. Philipp Ken nimmt sich eben auch gerne viel Zeit und tatsächlich passiert erstmal wenig. Fünf Schauspieler kommen dann rein, als Vogelscheuchen kostümiert, also Stroh quillt ihnen aus den Ärmeln. Die haben wie so bunte Altkleidersammlungsklamotten an, was man eben Vogelscheuchen anzieht. Und die Gesichter sind in so grotesken Gummimasken versteckt, damit sie eben wirklich ausschauen wie Vogelscheuchen. Die schleppen noch mehr Heu rein, Getreidesäcke, auch Musikinstrumente. Und dann lauschen sie zunächst erstmal andächtig Vogelgezwitscher, das den Raum erfüllt. Und es ist eine wirklich wunderbar bizarre, skurrile Pastorale, die sich da vor einem dann so zusammenbaut.
Okay, das heißt, das hat überhaupt nichts mit dem Traum eines Städters vom Landhaus zu tun. Also das ist nicht die Geschichte, um die es geht.
Nee, Menschen kommen gar nicht vor, sondern wir sehen Strohpuppen. Und diese Puppen, die entpuppen sich, sie sprechen mit verzerrten Comic-Stimmen, sie entpuppen sich als echte, wie soll man sagen, sie sagen selber, sie reden nämlich viel Englisch, wir sind Scarecrows, das ist das englische Wort für Vogelscheuchen, und stellen aber fest, eigentlich sind wir Carecrows, also wir sind äußerst empathische Wesen, nämlich die kümmern sich um Krähen und andere Kreaturen, da fällt ein Plastikvogel vom Himmel und erfährt viel Zuwendung. Sie reden mit einer unsichtbaren Biene, da wird es dann mehrsprachig, eine redet auf Englisch, weil es ist eine Schweizer Biene und eine Vogelscheuche übersetzt ins Schweizerdeutsch, und fragt die Biene nach ihrem Wohlbefinden. Und zwischendurch machen sie herrlich entspannt Musik zusammen.
Ja, was ist das? Ist das so eine ökologische Fantasie, eine Utopie?
Das würde ich sagen. Es ist eine sehr witzige, aber doch im Kern dann ernste Utopie, weil es scheint so eine bessere Welt auf. Eben diese zugewandten Vogelscheuchen, die sich eben nicht die Viecher vertreiben, sondern sich Kreaturen, die sich um andere Kreaturen kümmern. Also es ist eine Welt ganz ohne Menschen. Und man muss sagen, ja, vielleicht ist es wirklich so, wir Menschen, wir haben es vergeigt, Erderwärmung, Artensterben. Vielleicht wäre es für die Schöpfung tatsächlich am besten, die könnte mal ganz von vorne anfangen, sozusagen im leeren Raum auf dem weißen Blatt, wie Philipp Ken, ohne uns Menschen. Und es könnte nochmal von vorne losgehen. Das ist so die Utopie, die drin steckt.
Femme Fatale, inszeniert von Philipp Ken. Ganz anders vermutlich der gestrige Abend, Christoph Leibold, mit Das Leben des Vernon Subutex. Letzten Sommer stand der Roman auf den Bestsellerlisten. Es geht um Abstieg, um Erfolglosigkeit, um die Verrohung in Zeiten des Neoliberalismus. Inszeniert an den Münchner Kammerspielen von Stefan Pucher. Und wir hören mal einen Ausschnitt.
Bis ich 10 war ich ein ganz normales kleines Mädchen ohne besondere Erinnerungen. Dann kippte es und in der Pubertät wurde es richtig fett. Es dauerte 4 Jahre, in denen jeder Tag schwierig war. Mit den Dicken kann man sich alles erlauben. Man kann sie schubsen, in den Wanst kneifen oder mit den Füßen treten. Niemand wird sie verteidigen.
Mir ist jede Libido abhandengekommen. Der Gedanke an Sex lockt mich zwar, aber die Umsetzung schreckt mich ab.
Ich habe seit 15 Jahren für kein einziges selbstgeschriebenes Drehbuch eine Finanzierung gekriegt. Am Anfang hatte ich Glück und weil es der Anfang war, dachte ich, es geht immer so weiter. Aber dann hat es mich erwischt. Ich war blockiert wie ein kleines, arschwackelndes Bürgersöhnchen.
Ja, 3 Stimmen von vielen in der Trilogie. Christoph Leibold, gibt es ja unzählige Protagonisten auf der Bühne auch?
Ja, natürlich hat Buchner ein bisschen abgespeckt, aber wir haben gerade gehört, die vereinsamte Singlefrau, ein verkrachter Drehbuchautor, eine Porno-Queen, dann gibt es einen prügelnden Proleten. Natürlich fällt ein Teil der Figuren weg, aber Stefan Pucher hat immerhin so ein gutes Dutzend behalten. Virginie Despentes komponiert ja sozusagen aus diesen Einzelporträts so eine Art Sittengemälde von einer Gesellschaft, die einerseits aus abgestürzten, ins Mittelmaß abgesunkenen Bürgern besteht, die dann auch so mitunter an den rechten Rand schielen. Oder es sind kiffende, koksende Bohemgestalten, die in prekären Verhältnissen leben. Und die treten schon, das braucht es auch, wenn man diesen Roman machen will, in dieser Breite auf, aber nicht eben ganz in dieser Breite. Es sind erstens mal weniger Figuren. Und Pucher hat aus diesen langen Kapiteln bei Despentes kriegen die ja jede Figur mehrere Kapitel, immer wieder über 20, 30 Seiten, hat er natürlich immer kurze Monologe destilliert, wo die sich vorstellen. Und das geht natürlich nicht ohne Verluste ab. Denn im Buch ist es dann doch so, dass sie in diese Gedankenwelt der Charaktere hineingezogen werden. Und dann werden selbst eigentlich eher befremdliche Anschauungen beim Lesen, kriegen so eine eigene Logik und werden zumindest im Ansatz nachvollziehbar. Pucher kann da nur Schlaglichter drauf werfen und dann bleiben die Figuren ein bisschen holzschnittartig.
Ja, ist ja eigentlich auch klar, wenn das 1000 Seiten im Buch sind oder in diesen drei Büchern, das Ganze irgendwie auf einen Abend von 1-2 Stunden zu destillieren, kann nicht ohne Verluste abgehen, ne?
Nee, es wird insofern dann besser in der zweiten Hälfte, die ist stärker, weil die erste braucht erstmal, um alle Figuren vorzustellen. Einerseits, jede kommt irgendwie zu kurz, aber in der Summe ist es dann doch sehr lang. Man hat das Gefühl, man sieht eine sehr, sehr lange Exposition. Und in der zweiten Hälfte, dann bündeln sich so ein paar Themen. Dann kommt diese gesellschaftspolitische Schärfe des Romans raus. Dann sitzen die Figuren zusammen. Im Roman wird es ja so eine Utopie. Die suchen diesen Vernou Subitex, der einen Plattenladen hat, der pleite geht, der dann obdachlos wird. Und dann suchen sie ihren Freund und scharen sich dann plötzlich um ihn in einem Park. Er ist DJ immer noch und er ist Clochard und wird so eine Art Guru. Und da sitzen sie zusammen. Und bei Pucher ist es dann so, wenn die zusammensitzen, dann holt er aus den verschiedenen Romanteilen so verschiedene Gedanken baut er zusammen und sie tauschen sich sozusagen aus. Und dann kommen diese Themen dann doch irgendwann mal zum Tragen, die diesen Roman so stark machen. Also zum Beispiel, da geht es um Islamophobie und wie es von der nur ein kleiner Schritt hin ist zu anderen Formen von Minderheitenbashing und all diese Themen. Und das scheint aber erst in der zweiten Hälfte auf, wo sich es dann langsam ja sowas Schillerndes kriegt, was der Roman hat, während davor das so eine ganz lange, breite Exposition ist. Man denkt, was geht's denn jetzt endlich los?
Ja, keine ganz geglückte Romanadaption höre ich da raus. Christoph Leibold über zwei Inszenierungen des Showcase-Wochenendes an den Münchner Kammerspielen. Zum einen das Leben des Vernou Subutex und Femme Fatale. Beide sind am 4. April wiederzusehen. 2016, als in den USA gewählt wurde, schwappte der Begriff Alt-Right auch zu uns rüber, eine Bezeichnung für die politische Rechte, die Trump-Wahl ja massiv mit beeinflusst hat, durch Medien wie Breitbart und Leute etwa wie Steve Bannon. Gut zwei Jahre ist Donald Trump nun im Amt, der Diskurs um rechte Ideologien auch hierzulande alles andere als verstummt und findet Einzug in Kunstausstellungen, wie jetzt im HMKV, dem Hardware-Medien-Kunstverein in Dortmund. Dort sitzt die Kuratorin Inke Arns im Studio. Hallo, Frau Arns.
Hallo.
Ja, vielleicht müssen wir zunächst noch mal diesen Begriff klären, Alt-Right. Werfen Sie den Blick ausschließlich über den Atlantik oder geht es auch um die Identitären hier in Europa oder Stichwort Christchurch vielleicht sogar in Neuseeland?
Ja, da rufen Sie ja schon die ganze Thematik auf. Ja, also es geht eigentlich um alles. Es geht natürlich um die USA. Es geht, also Alt-Right ist natürlich ein Begriff, der aus dem amerikanischen Kontext kommt, ist eine Abkürzung für alternative Rechte. Das ist quasi eine Bewegung, die sich rechts von der amerikanischen konservativen Partei, von den Republikanern platziert. Der Begriff ist extrem problematisch, weil er natürlich verschweigt, dass es eigentlich in dieser Bewegung um Rassismus geht. Es geht um White Supremacy, es geht um Antisemitismus, es geht um Frauenfeindschaft, also Feindschaft gegen Frauen. Und alles das wird natürlich nicht aufgerufen, wenn man nur von Alt-Right spricht. Das klingt erstmal so normal. Und das finde ich ein bisschen das Perfide an dem Begriff. Mhm. Und wenn Sie ansprechen Christchurch, als das vor 2 Wochen ungefähr passiert ist, habe ich nur gedacht, ich wünsche mir so eine Aktualität unserer Ausstellung überhaupt nicht. Aber als ich das im Radio gehört habe, dachte ich nur, ja, das ist leider sehr deutlich, aus welchen Ideen sich die Vorstellungswelt dieses Attentäters gespeist hat. Und ich meine, der hat ja sein Manifest auch genannt, der große Austausch. Und das ist natürlich eine zentrale Idee der identitären Bewegung.
Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sie haben im Pressetext die Bewegung als in Klammern Subkultur der Transgression bezeichnet. In Klammern wahrscheinlich deshalb, weil das ja möglicherweise auch ein heikler Euphemismus ist, Subkultur, oder?
Naja, wenn man sich den Anfang von dieser Bewegung anschaut, dann war es sicherlich so eine Art Subkultur. Also das waren vor allen Dingen junge Männer, sage ich jetzt mal, pubertierender Art, die sich über Imageboards ausgetauscht haben, die quasi so eine Art Überbietungswettbewerb in schlechtem Humor da veranstaltet haben und sich Bildchen hin und her geschickt haben. Und quasi mit was kann man heute noch schocken, das ist quasi alles das, was rechts von den Rechten ist. Und da hat sich speziell auf 4chan ein unglaublich ungutes Konglomerat entwickelt, was dann eben auch in den größeren Kontext im Internet oder auch in die sozialen Medien auch geschwappt ist.
Mhm. Mal kurz zur Erklärung, 4chan und 8chan sind ja auch Begriffe, die wir jetzt im Zusammenhang mit Christchurch gelernt haben.
Das sind Imageboards, also das sind quasi Blogs, wenn man so will, über die sich Leute austauschen können, die auch offen zugänglich sind im Internet, auf denen aber alle anonym agieren. Das heißt, jeder heißt dort Anonymous. Und von 4chan kommt ja auch ursprünglich die Anonymous-Bewegung. Daher hat sich überhaupt dieser Name hergeleitet. Ne?
Und da kommen wir dann vielleicht auch auf den Hardware-Medien-Kunstverein, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, wo ist jetzt die Schnittstelle zu einem Kunstverein, der sich mit Medienkunst, mit populärer Kunst beschäftigt?
Also ohne Künstler hätte ich mich sicherlich nie mit dem Thema auseinandergesetzt in einer Ausstellung. Es gibt eben heute einige sehr, sehr interessante Künstler, die anfangen, sich mit der Alt-Right zu beschäftigen. Die Ausstellung, die ich jetzt zusammengestellt habe, die zeigt halt ganz unterschiedlich, also eigentlich 12 unterschiedliche Ansätze, wo es nicht nur um die Alt-Right geht. Das ist ja auch eine der Thesen der Ausstellung, sondern es geht auch natürlich um Entwicklungen in Europa, auch in Deutschland. Wir haben eine Arbeit dabei von Paula Bulling und Anne König, die sich mit dem NSU in Deutschland beschäftigt. Es gibt eine französische Künstlergruppe, die haben versucht, dieses ganze Universum der sogenannten Memes, also der Bild-Wort-Kombinationen, das sind diese Sachen, die man sich auf 4chan gerne hin und her schickt. So Lolcats gehören auch dazu. Also es gibt auch komplett unpolitische Memes. Ja. Es gibt aber auch eben einen Bereich von extrem politischen Memes und um die geht es ja hier. Und die Künstler haben eben versucht, so eine Art Mapping von politischen Memes zu machen. Und das ist extrem interessant und das gibt es eben auch als Karte, die man sich mitnehmen kann. So eine Art Landkarte. Ne?
Ist Alt-Right eine Bewegung, die nach diesen Mitteln im Internet stärker greift als andere?
Ich würde es mal so formulieren, ich glaube, dass die Alt-Right es bislang am besten schafft, sich dieser Mittel zu bedienen. Also am besten in der Form, dass sie sie am strategischsten einsetzt. Und das haben bislang wenige andere geschafft.
Ironie scheint da eine ganz wichtige Rolle zu spielen.
Das ist unglaublich wichtig und das macht diese ganze Kultur auch so irritierend, weil oft scheint es so, als würden die Leute Witze machen und das irgendwie gar nicht so ernst meinen. Und wenn es dann irgendwann mal wieder ernst wird, weil dann wieder mal einer dieser Anschläge passiert, wie zum Beispiel dieser Anschlag in Christchurch, dann wird gesagt, war ja alles gar nicht so gemeint. Das sind ja eigentlich Entwicklungen, die kriegt man in seiner eigenen Filterblase ja gar nicht mit. Aber das sind Dinge, mit denen wir uns alle beschäftigen müssen. Und es gibt eben die Gruppe Übermorgen, die sich mit der Bildwelt oder mit den visuellen Symbolen oder auch Bildern im Kontext von Breitbart beschäftigt haben. Und die generieren quasi in dieser Arbeit, die sie für die Ausstellung jetzt neu entwickelt haben, wie sie behaupten, eine Kunst für Rechte. Aber sie machen es eben auf eine Art und Weise, die so überhaupt nicht zur Identifikation irgendwie anregt. Also es ist sehr interessant, was sie machen.
Inke Arns, künstlerische Leiterin des Hardware-Medienkunstvereins in Dortmund. Dort zeigt die Ausstellung der Alt-Right-Komplex bis 22. September Kunst, die sich mit der Alt-Right-Bewegung auseinandersetzt. Frau Arns, vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Facebook wird zur Europawahl politische Werbung unterbinden, die aus dem Ausland finanziert wird. Damit solle in den jeweiligen EU-Staaten Einflussnahme anderer Länder auf die Abstimmung verhindert werden, teilte das Online-Netzwerk mit. Außerdem müsse jeder, der Werbung mit politischen Inhalten schalten wolle, seine Identität und seinen Standort angeben und offenlegen, wer die Anzeige bezahlt hat. Die Anzeigen sollen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank bis zu 7 Jahre lang gespeichert werden. Aus dem Medienskandal um den Reporter Klaas Relotius soll ein Kinofilm werden. Produzent Sebastian Werninger habe sich bereits die Rechte an dem Buch 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus gesichert, teilte die Produktionsfirma UFA mit. Autor des Buches ist der Relotius-Kollege Juan Moreno. Moreno hatte Ende letzten Jahres aufgedeckt, dass der damalige Spiegelreporter viele seiner Texte in Teilen frei erfunden hatte. Dem als Star seiner Zunft gehandelten Journalisten waren daraufhin mehrere Auszeichnungen aberkannt worden. Europas erste Akademie für Theater und Digitalität hat ihren Betrieb in Dortmund aufgenommen. Die Akademie soll erforschen, wie eine noch unbekannte Form des Theaters und der Künste im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Es entstehe ein einzigartiger neuer Ort, an dem künstlerische und technische Expertise in der digitalen Theaterproduktion aufgebaut werde, sagte die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völkers. Forschungsprojekte werden mit über 50 Stipendien unterstützt. Ab Frühsommer starten außerdem die ersten Workshops, Seminare und Fortbildungen für theatertechnische Berufe. Die Akademie wird von der Kulturstiftung des Bundes, von der Stadt Dortmund und dem Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Für die ersten 3 Jahre stehen ihr 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Ernst Ludwig Kirchners Gemälde »Das Soldatenbad« gehört neuerdings einer norwegischen Stiftung und wird der Öffentlichkeit dadurch erhalten bleiben. Das Kunstwerk, das eine bedrückende Szene aus dem Ersten Weltkrieg zeigt, wurde 2018 vom New Yorker Guggenheim-Museum an die Nachfahren des Kunsthändlers Flechtheim zurückgegeben und später für 20 Millionen Euro versteigert. Die norwegische Stiftung gibt das Werk als Dauerleihgabe an das Nationalmuseum in Oslo. Bis zu dessen Umzug im kommenden Jahr wird es vorerst in Kopenhagen zu sehen sein.
Das waren die Kulturnachrichten mit Mareike Knoke. Bis vor kurzem war das ja ein ziemlich unbekannter Name, doch dann kam der Pritzker-Preis und von einem Tag auf den anderen sprach man über Balkrishna Doshi, indischer Architekt, Jahrgang 1927, einer, der in den Büros von Le Corbusier und Louis Kahn arbeitete und seine eigenen Projekte, über 100, ausschließlich in Indien realisierte. So einer wird normalerweise nicht so bekannt. Aber das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, das widmet Balkrishna Doshi nun eine Ausstellung. Am Telefon ist die Kuratorin Jolante Kugler. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kugler, war dieser Pritzker-Preis der Auslöser für die Ausstellung oder waren Sie schon früher dran an Balkrishna Doshi?
Dann muss ich mich gleich erst selber loben oder uns. Wir hatten eine gute Nase und haben schon vorher über Balkrishna Doshi diskutiert. Wir sind durch Zufall auf ihn gestoßen worden oder aufmerksam gemacht worden und fanden das ungeheuerlich interessant, was wir da gesehen haben, sehr überraschend. Und dann kam auch noch der Pritzker-Preis.
Und was haben Sie gesehen, was Sie dann so überrascht hat?
Verschiedene Dinge, die ihn ziemlich einzigartig machen. Ich glaube, das, was für uns am interessantesten ist, ist seine Art, ganz lokale Fragen sehr präzise zu beantworten mit seiner Architektur oder auf lokale Fragen zu antworten und gleichzeitig ein sehr universaler und globaler Herangehensweise an Architektur. Das heißt, man kann nicht sagen, Doshi hat nur in Indien gebaut, aber seine Themen und wie er die Dinge angeht, ist nicht nur für Indien relevant, sondern für uns alle.
Er hat vor kurzem in einem Interview gesagt, wenn er eines seiner Gebäude vor dem Abriss retten könnte, wäre das sein Atelier. Was ist das für ein Bau?
Da vereinigen sich eigentlich so alle seine Ideen. Es ist wie so eine Art Synthese seines, nicht nur seiner architektonischen Ideen, aber seines ganzen Lebens. Es ist zwar ein Architekturbüro, aber es ist auch gleichzeitig der Sitz seiner Stiftung, der Vastu-Shilpa Foundation, die seit den 70er Jahren groß angelegte Untersuchungen durchführt über soziale und architektonische Projekte in Indien oder Bedingungen, Traditionen. Das unterfüttert immer seine Projekte. Also jedes Projekt beginnt eigentlich mit einer Recherche und das führt immer die Stiftung durch. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Ort, wo sich die Studenten treffen, wo er Workshops durchführt, wo abends Konzerte abgehalten werden, Vorträge gehalten werden. Also ein Ort des allumfassenden Lernens und Forschens. Das Ganze verpackt in eine sehr simple Architektur, ein paar hintereinander und nebeneinander aufgereihte Tonnengewölbe, halb in die Erde eingelassen aus klimatischen Gründen, mit ganz einfachen Materialien, verkleidet mit Keramikscherben, die er von der Müllkippe geholt hat. Das Ganze ist eingebettet in einen wunderbaren paradiesischen Garten, durch den sie sich erstmal durcharbeiten müssen, bevor sie überhaupt sein Büro betreten. Und er hat den Eingang extra so versteckt angelegt, dass sie sehr lange danach suchen müssen. Er meinte, das hätte er getan, weil die Leute dann ganz viel Zeit in diesem Garten verbringen müssen. Und wenn sie dann bei ihm im Büro ankommen, sind sie total entspannt.
Oh, das hört sich wahnsinnig gut an. Und wie holt man jetzt so eine Atmosphäre in eine Ausstellung rein?
Wir haben es versucht mit großen raumgreifenden Installationen, also Teile seiner Gebäude, die wir reproduziert haben, Maßstab 1:2, 1:10, 1:20, je nachdem, wie groß die Gebäude sind. Natürlich sind dann fehlen immer die Materialien und die Materialität ist in seinen Werken ja extrem wichtig. Das kann man natürlich nicht wiedergeben, aber man kann wenigstens einen Eindruck des räumlichen Gefühls vermitteln. Und das Ganze ist dann untermalt mit eigens dafür komponierten Klängen. Zum Teil ist das Musik, zum Teil sind das aber einfach Alltagsgeräusche, die mit indischen traditionellen Instrumenten vermischt wurden. Da hören Sie dann Pfauen schreien und Motorräder hupen und gleichzeitig ziehen sich ein paar leise indische Klänge dann durch die Räume.
Er hat ja viel Wohnungsbau auch gemacht, dann später in den 80er Jahren vor allen Dingen, ne?
Ja, es gibt so gewisse Themen, die haben ihn das ganze Leben begleitet. Also der Wohnungsbau, eigentlich sein allererstes Projekt, war schon eine kleine Wohnsiedlung. Wohnungsbauten tauchen immer wieder auf in unterschiedlichen Konstellationen und mit unterschiedlichem Fokus. Für uns oder auch für den Westen am interessantesten, und damals ist er damit auch sehr bekannt geworden, war die Wohnsiedlung Aranya, wo er für die ehemaligen Slumbewohner eine neue Siedlung gebaut hat. Nach sehr einfachen Prinzipien. Eigentlich hat er nicht versucht, die Probleme der armen Menschen zu lösen, sondern hat versucht, ihnen eine Plattform zu bieten, damit sie ihre Probleme selber lösen können. Also ein sehr, sehr schöner Ansatz, wo der Architekt nicht meint, er könnte lieber Gott spielen, sondern eher den Schöpfergott spielt und den Menschen befähigt dazu, sein Leben eigenständig in die Hand zu nehmen.
Von der Formsprache her stecken die zwei großen Architekten, die ich eingangs erwähnte, da, zumindest wenn man sich die Bilder anguckt, schon drin. Also Louis Kahn und Le Corbusier, zum einen eben dieses Material Beton, zum anderen aber auch archetypische Formen, also Tonnengewölbe zum Beispiel. Was entstehen da für Räume?
Die sind unglaublich harmonisch und willkommenheißend. Immer wenn Sie ein Gebäude von Doshi betreten, haben Sie das Gefühl, Sie könnten sich einfach auf den nächsten Stuhl setzen und ein Buch hervorholen und einfach dort bleiben. Das ist etwas von, ich bin hier zu Hause. Das unterscheidet ihn aus meiner Sicht auch von den beiden großen Meistern, von denen er natürlich sehr viel gelernt hat, die aber andersrum auch sehr viel von ihm gelernt haben. Aber im Grunde genommen ist auch bei Doshis Bauten nichts von dem, was man sieht, ist irgendwie formal gemeint. Also dass er Tonnengewölbe baut hat, weder mit Louis Kahn noch mit irgendeiner formalen Idee von einfachen Volumen zu tun, sondern es ist einfach eine billige Art und energetisch wahnsinnig effizient. Und dann kommt diese Form bei raus, aber eben eigentlich aus ganz anderen Ideen. Das heißt, wenn Sie diese Prinzipien auf unsere Architektur anwenden und sagen, bauen Sie doch mal für den Menschen und dann bitte lokal und nachhaltig, dann kämen wir wahrscheinlich zu ähnlichen Lösungen.
Sind Sie ihm denn begegnet?
Ja, auf jeden Fall. Schon in Anderbad hatte ich das Glück, mit ihm viel Zeit verbringen zu dürfen. Und jetzt ist er schon seit ein paar Tagen hier in der Gegend. Er ist sehr entschieden, hat sehr, sehr klare Ideen. Das Ganze aber eben verbunden mit dem Wissen, dass es nicht darum geht, sich selber ein Denkmal zu bauen, sondern dass der Architekt im Dienste der Menschen steht und eigentlich ein Dienstleister ist, der den Menschen den bestmöglichen Lebensraum zur Verfügung stellen soll. Und das ist große Bescheidenheit aus meiner Sicht.
Jolante Kugler über den indischen Architekten Balkrishna Doshi, dem das Vitra Design Museum in Weil am Rhein eine Ausstellung widmet. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Am Sonntag wird in der Ukraine gewählt. Ausgang ist völlig offen, auch wenn da zwei altbekannte Namen auftauchen, nämlich Julia Timoschenko und Petro Poroschenko. Ansonsten verlief dieser Wahlkampf in der Ukraine äußerst ungewöhnlich, nämlich zum Beispiel mit einer Rekordzahl an Kandidaten und einem Comedian, der im Fernsehen erst den Präsidenten spielte und jetzt beste Chancen auf einen Wahlsieg hat. Was ist los in diesem gespaltenen Land? Hat Florian Kellermann den Schriftsteller Sergej Schardan gefragt, ein Mann, der das Land eint und als Schriftsteller mit seiner Band immer wieder im Kriegsgebiet im Osten unterwegs ist.
Sergej Schardan hat Fans auf der ganzen Welt. Trotzdem kommt er gerade wieder einmal von einer Reise in einige kleine Provinzstädte in der Ostukraine zurück. Die Regierung hat gerade ein neues Institut geschaffen, das sehr viele Bücher für lokale Bibliotheken gekauft hat. Und das wollte ich mit meiner kleinen, wohltätigen Stiftung unterstützen. Wir haben Schriftsteller eingeladen und waren in Solothe, das ist praktisch an der Front, auch in Popasne und Lysychansk. Die Menschen dort, nahe am Kriegsgebiet, dürften sich nicht alleingelassen fühlen, sagt der 44-Jährige. Jadan stammt selbst aus der Ostukraine. Zu Hause ist er in der Millionenstadt Kharkiv. Wir sind in einem Café verabredet, wo zu Sowjetzeiten eine große Buchhandlung untergebracht war. Aus dieser Perspektive blickt Jadan auf die ukrainische Politik und auf die Präsidentenwahl am Sonntag und er ist enttäuscht. Die traditionell pro-westlichen Politiker kümmern sich einfach nicht um den Osten. Ich bin gerade aus dem Donetsk-Becken gekommen. Dort hängen überall Plakate von Präsident Petro Poroschenko, dass die Ukraine eine von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche erkämpft hat. Das begreife ich nicht. Was die Leute dort im Osten viel dringender brauchen, sind ordentliche Straßen. Wen er am Sonntag wählen wird, verrät Jadan nicht. Aber er sieht auch einige positive Entwicklungen unter dem amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko. Nicht nur das Assoziierungsabkommen mit der EU. So bekämen die Regionen mehr Mitspracherechte und das Gesundheitssystem werde reformiert, sagt der Schriftsteller. Wenig hält Jadan vom Favoriten für den ersten Wahlgang, dem Kabarettisten Volodymyr Zelensky, der die Umfragen deutlich anführt. Ich sehe nicht, dass er irgendwelche Ideen oder Visionen vertreten würde. Deshalb verstehe ich nicht, was er in der Politik zu suchen hat. Er sagt nur Dinge, die bei den Enttäuschten ankommen. Er sagt nur, was die Leute hören wollen. Ich beende den Krieg. Klar, jeder will das. Aber wie er das schaffen will, habe ich nicht ganz verstanden. Der 41-jährige Zelensky stammt ebenfalls aus dem Osten des Landes, aus der Industriestadt Kryvyi Rih. Aber anders als Jadan beteiligte er sich vor 5 Jahren nicht an den Demonstrationen gegen den damaligen prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Die Proteste endeten damals in einem Blutbad. Über 100 Menschen starben. Nicht die Politiker, die Bürger hätten viel erreicht seit der Revolution der Würde, wie die Demonstrationen heute heißen, sagt Jadan. Auch in Kharkiv werde die Zivilgesellschaft immer stärker. Und das schlage sich auch in Symbolen nieder. Bei einem kleinen Spaziergang zeigt er am Freiheitsplatz ganz nach hinten zum mächtigen konstruktivistischen Gebäude der Universität. Ich erinnere mich an den 22. Februar 2014. Damals habe ich dazu aufgerufen, das Lenin-Denkmal zu stürzen, das da hinten gestanden hat. Wir sind in den Baumarkt gegangen, um eine Kettensäge zu kaufen. Als wir wiederkamen, waren Verteidiger des Denkmals aufgetaucht. Es gab eine Schlägerei. Das Denkmal blieb stehen, aber nur für ein weiteres halbes Jahr. Und das freut mich ganz ungeheuer. Viele junge, nach Westen gewandte Ukrainer engagierten sich heute in der Politik, versichert Jadan. Aber sie seien eben noch nicht oben an den Schalthebeln der Macht angekommen.
Florian Kellermann über Sergej Jadan, eine einende Figur in einem gespaltenen Land. Am Sonntag wird in der Ukraine gewählt. Und schon jetzt schauen wir in die Kulturseiten von morgen, Samstag, den 30. März, und zwar mit Klaus Pokatzki.
Der Brexit zerklüftet die Nation dahingehend, dass Mediziner sogar Brexit-verwandte Angstzustände diagnostiziert haben. Lesen wir sorgenvoll in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über unsere britischen Freunde. Patienten klagen über schlaflose Nächte und andere Malaisen, schreibt Gina Thomas, die langjährige London-Korrespondentin, die offenbar auch nicht so recht weiß, ob sie weinen oder nur noch lachen soll, angesichts angesichts dieses Politdramas? Oder ist es doch eher eine Komödie? Für die Nachfolge Theresa Mays an der Spitze der Konservativen warten bereits so viele Kandidaten in den Startlöchern, dass gewitzelt wird, die anstehende Wahl werde mit ihrer Riesenbesetzung dem Monumentalfilm Ben Hur gleichen. Schade, dass unser guter alter William S. nicht mehr lebt. Der hätte daraus was gemacht. Wahrscheinlich eine Mischung aus Tragödie und Komödie. Ich staune und frage mich nur, was da um uns und mit uns passiert, sagt ein zeitgemäßer Literat im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Es gibt ein paar Werte, die für uns alle gelten, gelten müssen, wenn wir gemeinsam überleben wollen, bekennt Urs Grünbein und erzählt mit offenbar leuchtenden Augen, wie er im letzten Herbst in Berlin an der antirassistischen Demonstration unter dem Motto Unteilbar mitmachte. Eine Demonstration wie keine andere. Eine Durchsage an das unbekannte Establishment. Nehmt uns endlich wahr. Ich habe die Sehnsucht abertausender Menschen gesehen, nach Vernunft und Wahrheit und danach Helligkeit ins Bewusstsein zu bringen, während in Europa die Frustration um sich greift. Demonstriert hat damals fast eine Viertelmillion Menschen. Wenn Sie davon in den Medien nicht so viel mitbekommen haben, wundern Sie sich nicht. Es waren schließlich nicht ein paar Tausend von Pegida. Von einer Pionierin und Vollenderin müssen wir Abschied nehmen. Agnès Varda, die große französische Filmemacherin, die am 30. Mai 1928 in Belgien geboren wurde, wird fehlen, würdigt die Frankfurter Allgemeine die nun verstorbene Regisseurin. Nicht nur bei Festivals und Demonstrationen für Frauenrechte und Künstlerinnen, sondern in der Welt überhaupt, schreibt Verena Lüken. Die Feinabstimmung zwischen Ton und Bildspur, die Balance zwischen Kommentar und Illustration, das Spiel mit visuellen Assoziationsketten wurden im Lauf der Zeit zu ihrer Signatur und verliehen ihrer Arbeit eine tiefe persönliche Färbung, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung über die alterslos wirkende Künstlerin, die die Leinwand während über 60 Jahren mit ungebrochener Originalität immer neu zu bespielen wusste, wie Patrick Straumann in seinem Nachruf schreibt. Da ist es nicht ganz so leicht, den Übergang zu einem anderen Großen des Filmschaffens zu finden, der sich Gottlob noch eines produktiven Lebens erfreuen darf. Ein Zeitzeuge, dessen Blick auf Deutschland stets klar blieb, so die Süddeutsche Zeitung. Einer der wichtigen Vertreter des deutschen Nachkriegskinos. Der Regisseur Volker Schlöndorff wird am Sonntag 80 Jahre alt. 1939 in Wiesbaden geboren, aber da hielt ihn nichts. Schon als Kind betrieb er, welche Kinder machen sowas, seine Selbstverschickung in ein Jesuiteninternat in Vannes in Nordfrankreich. Das war vielleicht nicht immer schön und angenehm, aber wenigstens aufregender als Wiesbaden, schreibt Susanne Wahab-Zadeh. Seine Filme sind direkter politisch, als viele andere Vertreter des neuen deutschen Films es waren. Für politisch aufgehetzte Zeiten waren sie dennoch immer zu komplex. Glückwunsch.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Schön, dass Sie dabei waren und gute Nacht.